SWR 2 Essay.
Kleine Vorrede. In den sogenannten repräsentativen Demokratien stellen die Repräsentanten sich alle paar Jahre, in der Regel alle 4 oder 5 Jahre, zur Wahl. Das bedeutet, nach der Wahl ist vor der Wahl. Wie nun erwirbt man die Gunst einer Bevölkerung, die einen wählen soll? Natürlich mittels sachgerechten, tatkräftigen Handelns und Regierens und indem das ebenso tatkräftig kommuniziert wird. Dieses Kommunizieren hat sich mit der Zeit verändert. Da zählt das Wie vermittelt wird inzwischen genauso, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, als das Was. Wie sind politische Werbespots gestaltet? Wie werden Images aufgebaut? Wie wird die jeweilige Kampagne komponiert? Und auf welchen Rezeptionserfahrungen baut sie auf? Alles das wird gestaltet. Gegen Entertainment ist ja nichts zu sagen. Das Wort stammt vom französischen entretenir und bedeutet so viel wie dazwischen zusammenhalten. Wie und womit wird dazwischen zusammengehalten? Da zählen kaum noch die Inhalte, das, was innen zusammenhält, sondern in erster Linie die Gestaltung, die Komposition von Werbefilmen und anderem, das, was das bessere Entertainment liefert. Scheinbar geht es dabei um
Nebensachen oder Wieso der Mangel an ästhetischem Bewusstsein unsere Demokratie gefährdet, von Manos Tsangaris.
Wir sind es gewohnt, unser Leben und unser Denken in Haupt- und Nebensachen zu unterscheiden. Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen. Atmen ist wichtiger als Essen. Aufs Atmen können wir nicht einmal ein paar Minuten lang verzichten. Aufs Essen, wenn es sein muss, für ein paar Wochen. Die Wirtschaft eines Landes ist wichtiger als die Kunst. Die Politik verhandelt harte Tatsachen. Das klammheimliche Denken eines Menschen tut keinem weiter weh. Es wird zwischen knallharten, harten, weicheren, weichen und superweichen Tatsachen unterschieden. Eigentlich haben wir uns zum Beispiel darauf geeinigt, dass die Ökonomie das Wichtigste im Leben ist. Damit ist Wachstum gemeint. Wachstum und Sicherheit. Diese Unterteilung in Neben- und Hauptsachen, in zentrale und periphere Themen, diese Unterscheidung, die so absolut realistisch erscheint, bekommt mehr und mehr Risse. Das, was bloß Transportmittel zu sein scheint, rückt in den Mittelpunkt. Inzwischen sind einige geistige Produkte, Ideen, Konzepte, sofern sie sich in Algorithmen fassen und in ihrer Wirkkraft multiplizieren lassen, das ökonomisch Wertvollste in der Welt geworden. Software, Applikationen, designte Anwendungen der Mathematik. Konvolute des Machtwillens, ihrer Quantifizierung bilden Zentren höchster operativer und ökonomischer Effizienz. Heute hat die Sängerin Adele mit ihrem Lied Hello mehr als 2,5 Milliarden Klicks auf YouTube. Welche Werbeeinnahmen sind damit verknüpft? Ist doch bloß ein Lied. Was steuert in uns den Geschmack unter dem Geschmack? Also nicht den, den wir meinen zu haben, sondern jenen Geschmack, der, ohne dass wir es wirklich ahnen, uns hat. All diese Entscheidungen, die wir treffen, bevor wir meinen, eine zu treffen, das Lämpchen, das aufblinkt in uns, das dann in uns flackert, uns hierhin, dorthin klicken oder gehen oder meinen lässt. Der Urgrund dieses Meinens, das sich so schön beeinflussen und lenken lässt durch ästhetische Ereignisse und Erzeugnisse, wird gelenkt über Nebensachen. Kleine, intelligente Kommunikationswinkelzüge und Tricks steuern uns, harmlose Verführungen und so weiter. In den Tiefen, dem Urgrund unseres Daseins, scheint doch etwas Artifizielles zentraler zu wirken, als wir es gewohnt sind anzunehmen und zu bemerken. Wer merkt schon so genau auf, wenn er an etwas aufmerkt, wieso sie oder er gerade da und jetzt aufmerkt? Es geht doch bitteschön um härtere, realistischere, relevantere, Tatsachen als dieses kleine, womöglich feinstofflich hingerutschte, geschmacklich abgerundete Gewese. Da werden Schnittstellen produziert, die uns Entscheidungen vorgeben, die vorgeben, unsere Entscheidungsfreiheit zu fördern. Niemand zwingt dich, Adele zu hören. Niemand zwingt deine Pupille, eine Zehntelsekunde lang auf der Werbung einer Website zu verweilen und so rasch wie möglich dann wegzuklicken, damit du zu dem kommst, was dir wichtiger ist. Freiheit im Netz bedeutet vor allem für uns, etwas unterbrechen zu können, Nein zu sagen, wegzuklicken. Wir haben natürlich die Freiheit, überall hinzuklicken und zu bleiben, aber das Weggehen scheint wichtiger zu sein. Wir sind es inzwischen gewohnt, und wir gewöhnen uns erstaunlich schnell an so etwas, jederzeit eintauchen zu können, sofern wir online sind, und aber jederzeit sofort auch unterbrechen zu können und woanders hinzugehen. Eintauchen. Welche Sehnsucht des Menschen? Die Sehnsucht, irgendwo einzutauchen und sich in etwas ganz und gar zu verlieren. Ist das nicht eigentlich Merkmal von etwas Religiösem? Ekstasen und so weiter. Transzendenz. Sex. Party. Das Mega-Vergnügen. Freizeit. Verliebtsein etc. Es geht um Überschreitung. Nichts anderes bedeutet das Wort Transzendenz. Wie können wir den größten Genuss, das schönste und tiefste Eintauchen und außer sich geraten herstellen? Man muss es doch herstellen, nicht? Man kann es anwählen oder einstellen, dann herstellen. Also möglichst auf Knopfdruck. Es geht um die Schnittstellen. Die Schnittstelle scheint zunächst einfach nur eine Hardware-Konstellation zu sein. Beispielsweise Laptops, die wir alle benutzen. Es sind Kombinationen von Monitor, Schreibmaschine und taktilen Steuerungen, also meine Fingerspitze an einer sensitiven Stelle des Gehäuses, die den Cursor bewegt. Dann Schnitte. Schon das deutsche Wort Ort bedeutet ursprünglich so etwas wie Ecke, Schneide, Schnitt und das Schneiden selbst. Im Schneiden können wir unterscheiden. Im Schnitt selbst, in der Differenzierung, im Unterscheiden bildet sich uns die Welt heraus. Das Wort Kriterium geht auf das griechische Verb krinein zurück, das Unterscheiden bedeutet. Unser Werden ist ein Prozess und eine Form des Scheidens und Sondierens. Das, was sich zusammenfügt, fügt sich in und zwischen seinen Unterbrechungen, seinen Brechungen, Abstufungen, Skalierungen und Differenzierungen. Sehr wichtig, wichtig, nicht so wichtig für mein Leben und so weiter wird unterschieden. Sehr schön, schön, mittelschön, hässlich, sehr hässlich und so weiter sind Messwerte. Wir sind Messwerke. Automatisch ermessen wir die Welt. Allerdings ist es dabei weniger leicht, als wir denken, zwischen Neben- und Hauptsachen, zwischen wichtig und unwichtig für unser Leben zu unterscheiden. Es wird uns beigebracht, die Wahrnehmung, das Ästhetische, Geistige und Seelische eher als ein Beiwerk zu betrachten. Beiwerk in einer Welt der harten Tatsachen und Realismen. Zuerst sei da das Geld, die ökonomische Macht. Schon klar, wir alle brauchen Mittel, um zu überleben. Und ist es nicht seltsam, dass eigentlich nebensächliche Produkte und Ereignisse nicht mehr die Schwerindustrie, nicht einmal die Waffenindustrie, inzwischen die ökonomisch wertvollsten globalen Aktienkonzerne bilden? Allein Amazon ist mehr wert als die alle zusammen. Nebensachen, die sich perfekt vergolden lassen, Endgeräte und Erleuchtung. Im Display flackert und pulsiert es. Nun blicken wir auf ein ganzes Bündel davon. Freizeit und Transzendenz, App-Design und grenzenlose Auswahlmöglichkeiten, Ästhetik und politische Macht. Irgendwie scheint alles zusammenzuhängen. Und doch klafft es auseinander.
die Qualität der Schnitte, da, wo sie aus den Stellen heraus sich verlängern und ausfalten in die Displays unseres Daseins, wo wir mit und in ihnen die Orte bilden, Schneide sind, die das jeweilige Ereignis unterscheidet. Wahlausgänge werden mit ansprechenden Clips und schlüssigen Slogans entschieden, mit dem Design von News und Infotainment und mit dem Geld, sie zu finanzieren. Da ist eine direkte Linie zwischen Absicht und Vermittlung. Aber die Struktur der Vermittlung, die Macharten werden ausgeblendet. Die Mittel, mit denen politische Kampagnen gestaltet werden, bleiben in ihrem Design versteckt. Und wenn es in der nächsten strategischen Stufe das Design wäre, diese Mittel konzeptuell sichtbar zu machen, das Making-of dieser ästhetischen Produkte zu zeigen und damit ihr Konzept als das eigentlich Wesentliche sichtbar zu machen und diese Sichtbarmachung zur Authentifizierung des Produkts einzusetzen und so die politische Absicht der Macht zu fördern, dann würde man das eben tun. Es wird an Intelligenz, Transparenz des Verbergens nicht gespart. Heute nicht jeder Mensch ein Künstler, sondern jeder ein Konzeptualist. Die Message des Mediums ist in die Köpfe hineingerückt. Das Framing wird mitgedacht. Aha, jetzt wird es komplizierter. Das Wechselverhältnis von Ästhetik, der konkreten Wahrnehmung medialer Ereignisse und unserer Meinungen hierzu sind in politischer, das heißt in ökonomischer Absicht zu durchsuchen, das heißt zu erspüren und sichtbar zu machen, zu entlarven. Das wird Teil eines Konzeptualismus, der sämtliche Strategien, die ihn kritisch zu durchleuchten suchten, eingeatmet und für seine Zwecke umgewandelt hat. Die Designer, die Kommunikationsexperten, die Marktforscher, Psychologen, die Entwerferinnen von Kampagnen und so weiter haben natürlich sämtliche Lektionen, die sie überhaupt nur irgendwo aufgreifen konnten, gelernt, vereinnahmt, ja auch weiterentwickelt, für ihre Zwecke zugespitzt und vor allem natürlich auch jene Kritik, die Kritik am System, am Machtstreben, an den Kommunikationsstrategien, an ihnen selbst, die erst recht eingeatmet, denn wovon könnten sie mehr lernen, das heißt abgreifen, als von einem an den Realitäten der Wahrnehmungen geschulten Blick der Verhältnisse, der zu unterscheiden gelernt hat. Denn das Wort Kritik geht ebenfalls auf das griechische Verb krinein, das heißt unterscheiden, sich entscheiden, zurück. Die Kritik, vor allem wenn sie auf selbstempfundenem Schmerz, Übelsein, Wahrnehmung spezifischer Missstände, Aufbegehren fußt, diese Kritik schaut sehr genau hin. Sie analysiert, sie ist dazu gezwungen. Sie sucht auch nach Auswegen aus den Übelständen, sie entwirft Fluchten. Und wen sollte das mehr interessieren als jene, die ein sozusagen natürliches Interesse daran haben, andere Fluchten herzustellen, da sie schließlich davon profitieren, jene anderen Fluchten zu verhindern und deren Ausgänge zu Loops zu machen, Pseudo-Ausgänge aus den verwinkelten Systemen des ökonomischen und politischen Missbrauchs zu bauen, das heißt zu designen. Die Vereinnahmer und Verbieger im Namen der Freiheit, der Freizeit, des Wachstums und der Sicherheit? Das Wirkmächtigste, die Ästhetik, wird zur Nebensache erklärt.
Oh, no!
Was bleibt uns? Bilden wir uns ein, die oder der Einzelne könnte so ein perfekt lernendes System unterwandern? Schon die Einbildung ist fatal. Reine Verblendung. Wir halten an den alten Begriffen fest. Kunst, Realwirtschaft, politischer Diskurs. Aber letztlich läuft alles doch nur auf ein Konzert unterschiedlicher Stimmen der Vervielfältigung hinaus, das uns suggeriert, wir, nur wir seien einmalig und säßen an der richtigen Schnittstelle, am Klick. Oder umgekehrt erzeugt es ein Gefühl völliger Machtlosigkeit? Jenes dort draußen, das mich immer wieder andockt, spiele ohnehin sein gnadenloses Spiel. Und egal, ob ich bereit bin, es mitzuspielen, würde es sich auch die Sätze, die Listen, die Formen meiner Ablehnung noch anverwandeln und vereinnahmen. Dagegen zu sein, bewirkt nur ein anderes dafür. Die Summe aller Hauptsachen wird zur Nebensache. Der Blick auf Hauptsachen jedoch scheint zu schwinden. Das Nebeneinander überwiegt. Wir werden zu Komplizen gemacht. Ein System der Vermittlung, das sich ausfaltet, Display von Displicare, ausfalten und alles mit sich reißt. Alles schön nebeneinander nivelliert. Und jetzt warten wir bloß, bis der Strom ausfällt? Sind die Maschinen schuld? Wer sitzt an den Hebeln, die das und uns steuern? Steuert noch jemand? Oder ist es ein Gefährt, das selbstlenkend durch die Gegend fährt? Gestalt hat nur für uns, was wir überschauen können, schrieb Caroline von Günderode. Die Form ist eine Frage des Überblicks, egal wie er sich herstellt. Wenden wir uns doch einmal der Musik zu. Die klingende Musik ist im Film allgemein der Treibstoff der Gefühle. Wir hören sie kaum oder nur selten. Je weniger wir sie wahrnehmen, desto besser funktioniert sie als Filmmusik. Der Film als solches ist die eigentliche Musik. Da wird komponiert, zusammengesetzt, was wirkt. Zwischen Lautsprecher und Screen entsteht der dritte Raum. Ursprünglich, ganz früher einmal, war die Musik etwas, das nur im Verbund mit anderen Künsten stattfinden konnte und keiner dieser anderen Aspekte durfte fehlen. Sagen wir, wenn eine Schamanin sich auf die Geisterreise begeben wollte oder vielmehr musste, denn es war das Gegenteil eines Vergnügens, so konnte dies niemals ganz ohne Musik, nennen wir es einmal Musik, vonstatten gehen. Rhythmus und Gesang mit Wörtern, Wiederholungen, bestimmte Bewegungen und Phrasen feuern diese Person an. Sie selber befeuert sich. Sie verbindet die Klänge mit Tanz in Verbindung mit den Menschen um sie herum, die ihr helfen wollen, ihnen zu helfen. Dieses Schamanentum war und ist immer auf eine konkrete Gruppe, eine soziale Situation und Notwendigkeit hin angelegt. Der Klang, die Wörter, das Hörbare, die Musik lassen sich nicht herauslösen aus diesem Kontext. Schließlich verstummen. Es setzt ein, wenn die Schamanin ihre Geisterreise angetreten hat, also in Trance gefallen ist. Ähnlich, aber doch ganz anders in den szenischen Kunstwerken der alten Griechen. Da verbindet sich Poesie, der Klang gesungener Rezitation und begleitender oder führender Instrumente mit Tanzschritten, Metren, in einen einzigen Vorgang hinein. Musik, Musik allein, in unserem Sinne, gab es wahrscheinlich gar nicht. Schon das Wort Musike bedeutet so etwas wie Klangleib des Worts. Sprache, Monodie, Instrumentales und Bewegung sind in eines aneinander geknüpft, das insgesamt zunächst der Götterverehrung, dem Götterkult gewidmet ist. Ohne das wäre der hohe Rang oder der hohe Ton des Geschehens nicht gerechtfertigt. Der Kontext adelt das Geschehen. In gewissen Zeiten unseres Lebens erfährt doch jede und jeder, welche Kraft der Begeisterung, des Außer-sich-Geratens oder des Tief-Eindringens in der Musik steckt, wenn sie nur an der richtigen Stelle einsetzt, wenn wir offen sind, wenn wir feiern, wenn wir ohnehin leichter zu berühren sind, womöglich traurig oder besonders glücklich, verliebt oder verdammt zu etwas, dem Schicksal ausgeliefert und so fort. Zu Lebenszeiten also, in denen wir besonders musikaffin sind. Nicht schlecht für eine Nebensache. Nun ja, oft ist es tatsächlich viel profaner. Es wird etwas angeschaltet, dann dudelt es vor sich hin, es bewegt die Luft ein wenig, es ist nicht ganz so trüb und leer hier, dann schaltet man es wieder ab oder es läuft aus. Die Zeitenwende in der Kunstmusik kam wohl gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Auf Haydn und Mozart folgte Beethoven, einer der ersten Freelancer überhaupt. Er war zwar den Fürsten, Königs- und Kaiserhöfen noch verbunden, aber den Auftraggebern begegnete er weitgehend schon auf Augenhöhe. Das wollte er so, das wusste er. Und mit ihm an der Spitze beginnt eine Art Dekontextualisierung des Klangs, der Musik, beziehungsweise eine Neukontextualisierung und Zuspitzung des Musikhörens, nämlich im Konzert. Eine Erfindung, ein Ritual der neuen Zeit, das nicht mehr nur der traditionell herrschenden Klasse zur Verfügung stand, sondern auch den neuen, relativ breiten, aufstrebenden Schichten des Bürgertums. Die Idee dieser Veranstaltung läuft im Grunde darauf hinaus, dass man zwar geöffneten Auges dorthin in den Konzertsaal finden sollte, dann aber die Augen nach Beginn der Musik gerne schließen durfte. Es geht ums Hören. Es geht um den geschützten Raum des möglichst gebannten Zuhörens, dem musikalischen Kosmos folgend, Formgebilde wahrnehmend, schöpfend mitzuvollziehen, die Befreiung des Menschen als Individuum, vorgelebt, vorkomponiert vom Komponisten, in diesem Fall vor allem von Beethoven. Das ist ein Existenzial-Experimentallabor allererster Güte. Keine Form, die nicht präsent würde, indem sie zur Disposition steht. Alles, das sich tönend ereignet, steht schon in dem Moment, wo es erscheint, wieder in Frage, in der Mitte der Krise. Wie war das noch? Das Wort Krise geht auch auf das griechische Wort krinein zurück, was unterscheiden bedeutet, sich entscheiden. Beethoven musste sich entscheiden. Er hat sich für das entschieden, was sich ihm damals als einzig fortschrittliche Haltung darstellte, die Verantwortung des Einzelnen, auch des einzelnen Künstlers der Gesellschaft gegenüber, die er in Frage stellt, wahrnehmen, besonders natürlich an dem herabsinkenden System der Aristokratie und der er, der Gesellschaft, neue, fortschrittlichere Entscheidungsmöglichkeiten komponierend in Aussicht stellt, so komponierend, dass eigentlich nur noch zählt, wie sich die Musik als autonomes Kunstwerk in sich verhält, als klingendes Modell von Welt und der Auseinandersetzung mit ihr. Später wird Hanslick in seinem berühmten Wort von Musik als tönend bewegter Form sprechen. Aber schon zur Zeit Beethovens ist die Wirkmacht dessen, was er da tat und bewegte, kaum zu überschätzen. Im Umbruch zwischen alten und neuen Zeiten ist diese Motivation angesiedelt, permanenter Übergang, der Formen in der Musik als Modell fürs Leben, wenn man so will. Die Musik dekontextualisiert sich, befreit sich von aristokratischen Ritualen und bildet neue. Daher und in dem neuen, geschützten rituellen Raum, dem Gefäß ihrer Aufführungen, Dispositiv des Konzerts, gewinnt sie Freiheit. Dieses Gefäß ist auch ein architektonisches, aber nicht nur. Es definiert sich in seiner rituellen Praxis, räumlichen Anordnung und sozialen Erwartungen und Anforderungen. Ich als einzelne Person sitze in der Geschlossenheit einer anonymen Masse und nehme teil an der Erfindung menschlichen Werdens und Seins in der Erörterung menschlichen Werdens und Seins durch Töne. Die Freiheit des Hörens, sie korrespondiert der Freiheit des Komponisten, erst einmal fast nur Männer, die das große Werk schreiben und auf die Menschheit loslassen, im Konzert eben. Entsprechend das Ritual. Es wurde komplett durchgeformt. Und ist es heute noch. Klassische Konzerte verlaufen nach dem bekannten, immer wiederholten Muster, das dahin zielt, dass vor dem Erklingen eine Pause entsteht, uns dann das Werk auf seine Reise mitnimmt und nach Beendigung wieder in eine Pause mündet, sodass es gerahmt ist von zweimal nichts. Diese Nichtse sind so etwas wie Bilderrahmen in der Kunstmalerei, solange sie sich noch an die Begrenzungen des Keilrahmens hielt. Das Werk findet innerhalb des Rahmens statt. Gestalt hat nur für uns, was wir überschauen können, sagte Günderode. Die bürgerliche Form als Ereignisrahmen gibt uns Chance und Gelegenheit, musikalische Form überhaupt wahrzunehmen, sie und ihr Drama schöpfend mitzuvollziehen, teilzuhaben, selber Teil ihrer Form und ihres Dramas zu werden. In seiner Musik ist Beethoven eminent dramatisch. Es finden alle Kriege, alle Läuterungen, alle Begegnungen, Auseinandersetzungen, Überschreitungen, das alles findet innerhalb der Rahmung des Kunstereignisses statt. Das Werk, es lebt und erstrahlt, es wird zur Hauptsache. Musik, die zunächst ausschließlich kontextualisiert, das heißt verbunden mit Wörtern, mit schamanischen oder sakralen Handlungen existierte, so etwas wie edle Ingredienz und notwendiger Treibstoff in transzendierendem Gebräu, beharrt nun auf ihrer Ausschließlichkeit. Sie wird exklusiv als Kunstform, emanzipiert sich, wird in sich allein zum transzendierenden Moment, schließt alle denkbaren Kontexte in sich ein, indem sie sie nicht ausspricht, also indem sie sie ausschließt und zur korrespondierenden Erfahrung werden lässt, wie es die Komponistin Isabel Mundry einmal genannt hat. Sakral, aus sich selbst heraus, ohne sich unbedingt so zu nennen. Kunst ist so gemeint. Das ganze Überschreitungs- und Überhöhungspotenzial des Menschen bündelt sich in ihr. Wir schließen die Augen und werden emporgehoben. Wir schließen die Augen und beobachten, was wir hören. Wir schließen die Augen und lassen unterschiedliche Distanzen zum gehörten Objekt zu. Wir öffnen die Augen und widmen uns dem Ritual der Heldenverehrung der Interpreten. Wir bewundern sie hier an des Komponisten statt. Er, der Komponist, ist dankbar, wie hingebungsvoll und kompetent sein Werk realisiert wird. Wir sind dem Komponisten dankbar, wie hingebungsvoll, weitsichtig und leidenschaftlich er das Werk entworfen und in die Welt gesetzt hat, und ebenso den Interpretinnen, die es realisieren. Es ist ein Bewunderungskreislauf, wenn er gelingt. Der Mensch träumt vom besseren Menschen, bis zu dieser der Vollendung folgenden Pause. Das rahmende Nichts. Das Werk ist aus. Dann geht das Licht wieder an. Es wird geklatscht. So halten wir's. Und so wird die Isolierung des Hörbaren Voraussetzung dafür, dass die Musik als Musik reproduzierbar und zum vervielfältigten Produkt wird. Aus dem Konzertsaal findet der Klang fast lückenlos seinen Weg in die Lautsprechersimulation, das heißt auch in die Wohnzimmer. Die Musik passt als rein Hörbares so perfekt in die Reproduktionsmaschinen, auch in die Reproduktionsmaschine als Ganzes, dass wir uns der Illusion hingeben mögen, sie werde gerade jetzt vor unseren Ohren produziert. Sie kann Industrieprodukt werden, nachdem Edison 1876 den ersten Phonographen erfunden hatte. Sie wird aufgezeichnet und wiedergegeben. Sie wird verfügbar und entscheidend. Sie wird zur Ware. In den anderen Sparten lief es eigentlich genauso. Auch die Beat-Musik hat zwar ihre Bilder produziert, Beatles, Beat-Frisuren und so weiter, Heldenverehrung, obligat, aber letztlich sollte und konnte man sich das Produkt erwerben, auf den Plattenteller legen, laufen lassen, wenn man wollte, die Augen schließen und träumen. Oder man schaut sich die Bilder der Stars an und imitiert ihre Frisuren. Musik auf der Scheibe und im Lautsprecher ist, was schön ist und was man hören kann. Musik ist das, was da läuft, dass ich, wenn es sein muss, es klingelt, die Nachbarin braucht etwas Salz, ich leihe ihr ein bisschen von meinem Salz, jederzeit unterbrechen kann. Der Plattenarm wurde angehoben oder es dudelt halt weiter, während ich mich auf die freundliche Nachbarin konzentriere. Musik ist jetzt auch, was ich unterbrechen kann. Alles kann zerteilt werden. Ich werde zerteilt, die Zeit zerteilt sich, die Gesellschaft. Die Arbeit ist arbeitsteilig, die Freizeit wird geteilt oder nicht, die Politik, die Länder, die Kontinente, alles unterteilt in beispielsweise der Ernst des Lebens hier, Spaß und Vergnügen dort, das Private und das Öffentliche, das Profane und das Heilige, das Leben hier, der Tod im Versteck, sodass ihn bloß keiner sieht, der Krieg damals, der vergangen ist, die Erinnerung, die ich wegschließe wie ein Dämon, der Ernst der Wissenschaft, die Laxheit des Vergnügens, Arbeit und Freizeit, harte und weiche Wahrheiten, ernste, schwere und unernste, leichte Künste, oben und unten, die da hinten, weit entfernt und wir hier, einander so nah, scheint es, alles schön getrennt und in Kästchen sortiert. So versucht man, eine verbindliche Übersicht herzustellen. Sicher, ja sicher, so ist es doch. Sichtbarkeit, Sicherheit. Das Unsichtbare zählt nicht so sehr, zu unsicher. Die Musik, ja, die spielt doch ohnehin, die wird halt aufgelegt. Die Bilder, die uns dazu suggeriert werden, sind angeblich Nebensache.
Oh, my God.
Bis MTV in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts mit der Verbreitung von Clips den Verkauf der Musik befördert und Karajan mit seinen Philharmonikern in den Nahkampf mit digitalen Bildmedien Beethoven gerät. Fürs Endgerät der Zukunft wird produziert, für bessere Wiedergabe, in maschineller Rekontextualisierung wird hineingefilmt, Augen zu und durch. Aber nur die Augen des Dirigenten, Karajan, die geschlossen bleiben, weil er ja die Musik hinter den geschlossenen Lidern so scharf und genau wie möglich im Blick behält und mit seinen Emotionen, den Emotionen, die er genauso scharf sieht, abgleicht. Das sieht man doch. Und im Monitor werden Beatles, Michael Jackson, Eminem, Beyoncé und so weiter zu wahren Erzähl, Monumentalisten en miniature. Alle Lebensdramen in 4 Minuten abgespult, kein Popsong ohne letztlich narrativen Videoclip. Alles verfügbar, alles käuflich auf dem zentralen Markt der Gefühle, dessen Treibstoff der Klang ist. Die Musik, das, was in den Lautsprecher passt. Da also ist die Mitte der Dinge, die einst so schön am Rande weste, jetzt im Mittelpunkt ökonomischen Interesses, als Treibstoff, Schmiermittel, aber auch als Hauptsache, Statement, Lebensgefühl, Identitätsstifterin und Vermittlerin. Am Rand befinden sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie auch sonst, vor allem die sogenannten experimentellen Künste. Gibt es Kunst, die ihrem Wesen nach und in ihrer Entstehung nicht experimentell ist? Und ihre vermeintlich abseitigen Laboratorien reine Nebensachen? Wie hat sich doch die Bild-Zeitung immer schon köstlich amüsiert über diese paar abgedrehten Künstlerinnen, die lauter Dinge taten, die doch keiner versteht, keiner verstehen kann, reinster Eskapismus, wirkungslos und unverkäuflich vor allem. Das will ja niemand hören oder sehen. Die sind ja nicht normal. Wer nicht auf Wachstum, Sicherheit und Spaß setzt, um hier Helmut Lachenmann zu zitieren, der ist doch nicht normal. Normal heißt, man kann zwischen Haupt- und Nebensachen so gut wie immer glasklar unterscheiden. Heute plexiglasklar. Geld, Versicherungen, Verbrennungsmotor, Verbindungsmonitor. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist normal. Hauptsache, alle halten sich daran. Eine Regelung betrifft, das ist doch klar, die Übereinkunft, was Musik ist. Musik ist etwas, das man hören kann und das gefällt. Musik ist eine der schönsten Nebensachen, diese Musik. Ich lege mir das Richtige auf, dann läuft es. So machen wir das. So machen wir das weiter. Und weiter. Nun gut, aber ins Konzert gehen wir immer noch. Beethovens Drama rührt uns bis ins Mark. Der Markt funktioniert doch. Alles wird auseinandergesplittet und neu wieder zusammengesetzt. So wie mein Laptop aus Monitor, Schreibmaschinenkeyboard und taktilem Modul, das dem Cursor sagt, wo er hin soll. Die Öffentlichkeit der Musik, die einst nahezu ausschließlich ins Konzertdispositiv eingebunden war, hat sich über Reproduktion, Illusion, Mach- und Marktbarkeit in die Endgeräte der einzelnen Hörerinnen hinein ausdifferenziert, geflüchtet, gesteigert, potenziert, je wie man es sehen will. Jedenfalls ist es entscheidender Teil unserer Lebenspraxis und Realität geworden, dass Öffentlichkeit sich in unseren Privaträumen abspielt und dass das Private, das der Öffentlichkeit beraubte, jederzeit mit ein paar Klicks des persönlichen Berührungstools in diese auseinander vernetzte Öffentlichkeit gelangt. Das mir mit am nächsten Liegende wird hinauskatapultiert, ob sie, die Öffentlichkeit, es will oder nicht. Also, ich kann mich jederzeit im Netz überall hinbringen. Wikipedia gibt mir alles an Verfügungswissen. Ich füge mir Klang, Musik, mit und ohne Film, aus allen Epochen in x-facher Ausführung zu und sitze hier am Plexiglas-Screen, an den ich mit meinem Kopf schlage und schlage, Reperkussa des einzelnen Menschen, schlage an die Schnittstelle aus Hardware und Illusion. Eludere heißt eigentlich entgegenspielen. Die Illusion, die Gegenspielerin schlägt uns ihre Schnippchen. Wir lassen uns das gerne zumuten. Hauptsache, es geht uns gut. Geht's noch? Wo spielt die Musik, wenn sie komplett vom Vorgang ihrer Entstehung abgetrennt wird, wenn Mensch sie an- und abschaltet, wie er will, wenn sie zum universalen Gebrauch verdammt ist? Das, was einmal die Reise ins Geisterreich bewegte und den Menschen begleitete, die Schamanin, die den symbolischen Tod real erlebt, als Ohnmacht, als Ekstase, völliges Außer-sich-Sein, ja, das gibt es doch immer noch, nicht? Kann ja nicht jeder andauernd in Ohnmacht fallen. Karajan hat gewonnen. Die neuen Bild- und Tongebenden Medien umzingeln uns. Es ist ein gewaltiges, ein wunderbares Menü, das sich uns auffächert. Alle Epochen, alle Interpretinnen, alle Bands, alle Zeiten, hier im Plexiglas und alles, was dahinter ist. So erfahren wir das in erster Linie und in zweiter und dritter Linie. Keine Sorge, hier sollen nicht die Maschinen abgeschafft werden. Es geht hier um die Frage des Orts, der Ortsbildung. Die Schnittstelle, das Zwischengesicht, das wir sind. Welchen Ort hat, erschafft, erfragt und benötigt Mensch? Welchen Raum gibt mir das Plexiglas vor mir? Die Tastatur der Schreibmaschine daran und das Berührungstool darunter. Die Schnittstellenuniformität, Interface, was Zwischengesicht heißt, in Relation zur plastisch realen, körperlich-seelischen Situierung des Menschen, diktiert die Kommunikation und das konkrete Erleben. Musik? Plastik und Poesie sind Synonyme, heißt es bei Novalis in den Fragmenten. Ausblick. Hier setzt ein neuer, erweiterter Begriff von Komposition an und eine neue Praxis des Komponierens entsteht. Wie können Kontexte geschrieben, ausgeführt werden, die hören und sehen und die konkrete, auch körperliche Situierung des Menschen gestalten und als Ganzes meinen, die sich in ihm konkret erfahrbar machen? Wir rekontextualisieren, aber nicht historisch, sondern aktuell. Das ist, was ist, wenn jemand hier sitzt und Komposition findet statt. Die einzelne Person ist auf andere Weise auf sich zurückgeworfen. Sie merkt, dass sie Teil des Gesamten ist. Die Betrachterin ist im Bilde. Die Rezipientin wird Teil des performativen Prozesses. Die körperlich-geistige Realität ist der Ausgangspunkt neuer Formen. Aus Sicht der reinen Musik ist das erst einmal Verschmutzung. Es geht um die Gestalt erlebbarer und komponierbarer Ereignisse. Traditionell gedacht sind es theatrale Koordinaten, die wieder ins Spiel kommen. Was ist es, das wir erleben? Wie ist es konditioniert? Wie und wo befinde ich mich konkret? Der Ort. Was höre und sehe ich von hier aus oder von dort aus? Wie ist die soziale Situation? Wie groß und welcher Art ist das Publikum, dessen Teil ich bin? So werden neue, alte Rituale geschaffen, respektive wieder aufgegriffen. Das Gefäß ist niemals leer. Das wäre die eine Seite. Nichts kann perfekt sein. Nichts von dem, was wir hören oder sehen, ist perfekt. Reine Form ist tot. Allein genau hier, in diesem Unperfekten dazwischen, im Übergang, kann höchste Perfektion liegen. Das war schließlich schon bei Beethoven so. Die einzelnen Elemente und Motive waren oft einfach oder sogar banal, aber die Kunst des Fortschreitens, die eigentliche Komposition, war alles andere als banal. Sie überschritt und überschreitet noch heute ihre Voraussetzungen. Sie bildet etwas Neues, Drittes. So auch jetzt. In genau diesem Zwischenraum, in der Dynamik der Bewegung zwischen den Polen, entsteht kompositorische Perfektion. neue Formen zu setzen, die gelten können, das Potenzial ihrer Überschreitung mit eingeschlossen, kann heute nur von der konkreten, phänomenischen Situation, Wahrnehmung, Verfassung, der Verflechtung aller hierbei involvierten Sprachen und Praktiken, von Differenzierung und Bündelung der Mittel ausgehen, die von den Rezipierenden mitschöpfend nachvollzogen werden. Regelwerke müssen neu geschrieben werden, andere werden immer gelten. Was ist Musik? Wie und wo ist sie aufgehängt? Der andere Ausblick. Kommen wir zurück zum ästhetischen Apparat der Gesellschaft. Was bedeutet kompositorisches Denken heute und zu allen Zeiten? Alle ästhetischen Erzeugnisse sind heute gehalten, sich mit der Realität ihrer mechanischen Reproduzierbarkeit auseinanderzusetzen, sie überhaupt wahrzunehmen und zu reflektieren. Vor allem auch die Musik aus der Retorte oder im Rückschluss auf das Konzert- und Live-Ereignis. Komposition fragt anders, sie wird anders benötigt als noch vor 50 Jahren, erweitert sich und ihren Begriff, stellt die Frage nach der Schönheit neu, Schonheit des In-Erscheinung-Tretens, nach der Faktur ästhetischer Produkte, beispielsweise von politischen Werbefilmen. Musik ist nicht nur einfach das, was man hört. Und Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass komplexe, komponierte, situative Ereignisse sie selbst in den Mittelpunkt des Geschehens nehmen können, sie sind als Individuen und als individuelle Instanzen gefragt, sonst hätte das Werk keine Statt, es wäre inexistent. Solche Rezipientinnen werden in der Lage sein, die Macharten politischer Verführungen im ästhetisch zugespitzten Gewand des Werbefilms und so weiter zu durchschauen, aufzuspießen, zu kritisieren, zu unterscheiden. Es geht also nicht um Überschreitung an sich. An dieser Mechanik hat sich die neue Musik ausreichend totgelaufen, sondern, wie bei Beethoven, um ein produktives, gleichsam galvanisierendes Wechselverhältnis von Setzung, Form und Brechung, Überschreitung, da heraus eine Überschreitung dritten Grades, Transzendierung, also neue Form gewonnen wird. So entsteht eine neue, hybrid anmutende, letztlich wieder autonome Kunstform, die musikalischen Gesetzmäßigkeiten folgt, aber den rituellen Rahmen der Musik je nach Bedarf hinter sich gelassen hat. Sie sprengt die Frage der Schönheit, stellt sie radikal neu und knüpft damit an die ältesten und fundamentalsten Fragen, Theorien, Sehnsüchte und Praktiken der Menschheit. Der Klang der Mitte ertönt von den Rändern her. Manches, das sich im Zentrum der Aufmerksamkeit befand, ist in die Peripherie gerutscht und umgekehrt. Haupt- und Nebensachen vertauschen sich. Wenn Ästhetik die Ökonomie in einer solch profunden Weise beeinflusst, wie sie es heute tut in allen Medien, in allen Meinungs- und Manipulationsmaschinen, sind wir dringend darauf angewiesen, ihren Funktionsweisen, Strukturen und Gestalten fundamentale Aufmerksamkeit zu widmen, ihre Werkzeugkästen genau zu untersuchen, vor allem auch, welcher Gebrauch jeweils wes Geistes Kind ist. Wenn wir das jedoch weiterhin so sträflich vernachlässigen wie bisher, schlägt der Missbrauch auch weiterhin seine riesigen Lücken ins Wahrnehmungs- und Gedächtnissystem unserer Gesellschaften, die dazu führen, dass Unmündige durch Fox News, Twitter-Salven und dergleichen verblendete Bürgerinnen und Bürger ihren eigenen Untergang wählen.
Nebensachen oder wieso der Mangel an ästhetischem Bewusstsein unsere Demokratie gefährdet. In SWR 2 Essay brachten wir eine Sendung von Manus Tsangaris. Es sprach der Autor. Gesang Suri So. Komposition und Perkussion Manus Tsangaris. Ton und Technik Manfred Seiler und Andrea Gress. Redaktion Lydia Jeschke. Eine Produktion des SWR 2020.